HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Wer soll das bezahlen? Die neue katholische Hochschule im Erzbistum Köln bringt Kardinal Wölki unter Druck. Angriff auf die Kirche. In Nicaragua wird der letzte Hort der Opposition mundtot gemacht. Und zur Debatte um die Sterbehilfe. Was denken Judentum und Islam vom assistierten Suizid? Der Fall klingt nach reiner Geldverschwendung. Laut Konkordat zwischen Staat und Kirche ist die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Bonn für die Priesterausbildung im Erzbistum Köln zuständig. Das funktionierte über viele Jahre perfekt für beide Seiten und kostete das Erzbistum keinen Cent. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki scheint aber nicht zufrieden zu sein mit der dortigen Ausbildung und betreibt daher seit ein paar Jahren eine eigene Hochschule. Wie sie finanziert wird, ist völlig unklar. Und das sorgt jetzt für massiven Gegenwind auch aus den eigenen Reihen. Jochen Hilgers berichtet.
Nach dem Desaster um die Einschaltung einer Kommunikationsagentur zur möglichen Beeinflussung von Opfern sexualisierter Gewalt gerät jetzt seine bistumseigene Hochschule in den Fokus. Wie viele studieren dort? Wie viele Professoren gibt es? Und vor allem, was kostet sie und aus welchem Etat wird dies bestritten? Fragt sich der Bonner Stadtdechant Wolfgang Picken.
Gegenwärtig wird von 1,3 Millionen zunächst geredet. Mittlerweile ist man schon bei 3,5 Millionen und perspektivisch sollen es 6 bis 8 Millionen jedes Jahr werden. Aber die Hochschule hat kein eigenes Kapital, kein eigenes Geld, die Stiftung, die sie trägt. Also ist die Frage, wer wird diese sich aufsummierenden Kosten finanzieren?
Priesterausbildung im Erzbistum Köln, das ist per Konkordat ausschließlich der Bonner Universität vorbehalten. Es ist eine Exzellenzuni. Die Theologische Fakultät hat Weltruf. Und jetzt plötzlich hat sie Konkurrenz aus dem Erzbistum selbst. Der Rektor der Bonner Universität, Michael Hoch, äußert sich unmissverständlich.
Also wir sind bestürzt darüber und haben kein Verständnis, dass hier eine Konkurrenzinstitution etabliert werden soll mit der Kölner Hochschule. Die Fakultät, die katholisch-theologische Fakultät, ist durch das Konkordat die Priesterausbildungsstätte des Bistums. Das heißt, es war schon immer die Fakultät des Bistums und das wird jetzt bedroht.
Eine Universität wie die Kölner Hochschule für katholische Theologie braucht Professoren und weiteres Personal. Das Erzbistum schweigt darüber. Eine WDR-Anfrage blieb bis jetzt unbeantwortet. Auch der Bonner Stadtdechant und der Unirektor wüssten gerne Details über die Finanzierung.
Das kosten zweistellige Millionenbeträge pro Jahr. Und das in die Zukunft gerechnet, denn all diese Professoren müssen ja auch eingestellt werden und auf Lebenszeit versorgt werden. Das sind unheimlich große Beträge, die hier in der Diskussion sind. Ich weiß nicht, wie das finanziert worden soll. Über Kirchensteuermittel. Ich selber bin auch Katholik. Werde ich über meine Kirchensteuermittel dies mitfinanzieren? Das ist wirklich bestürzend und ich bin fassungslos.
Man muss rechnen, dass man pro Berufung etwa eine knappe Million Euro braucht, allein um die Pensionsrückstellungen zu schaffen, von den laufenden Kosten, die eine Professur dann fordert, ganz zu schweigen, sodass wir Hochrechnungen in etwa haben, was die Hochschule pro Jahr kostet. Aber unsere Fragen, Daten, Fakten und Zahlen vorzulegen, auch einer nachhaltigen Finanzierung einer solchen Hochschule, man kann die ja nicht ein oder zwei Jahre betreiben, die wird bisher verweigert.
Wölkis Hochschule ging aus der Priesterausbildung der Steyler Missionare hervor. Von St. Augustin wurde der Sitz dann nach Köln verlegt. Wölki ist der Großkanzler. Und der schottet sich ab, auch vor dem Bonner Unirektor Michael Hoch.
Wir haben versucht, jetzt zwei Jahre in Kontakt zu kommen und rauszufinden, was dort wirklich geplant ist. Und das hat nicht gefruchtet. Jetzt ist der Moment, Widerstand zu leisten und auch aufzustehen.
Stadtdechant Wolfgang Picken vermutet, die Priesterausbildung in Bonn könnte dem Kardinal nicht konservativ genug sein. Auch beim Thema Hochschule ist Wölki jetzt jedenfalls in Erklärungsnot.
Wer soll das bezahlen? Die katholische Hochschule bringt Kardinal Wölki unter Druck. Aus Nicaragua kommen beunruhigende Nachrichten. Dort steht die katholische Kirche in Opposition zur Regierung, weshalb sie selbst zunehmend unter Druck gerät. In der Nacht auf Freitag gab es nun eine dramatische Zuspitzung. Nach mehr als zwei Wochen Belagerung hat die Polizei in Nicaragua die umstellte Residenz eines regierungskritischen Bischofs gestürmt. Rolando Alvarez wurde bei dem Einsatz in der Stadt Matagalpa festgenommen und später in der Hauptstadt Managua unter Hausarrest gestellt. Nach Medienberichten wurde er gemeinsam mit 7 weiteren Personen festgenommen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen, Zitat, destabilisierender Handlungen gegen den Staat und wegen Anstiftung zum Hass. Man habe Geduld mit ihm gehabt, Alvarez habe aber seine provokativen Aktionen fortgesetzt, hieß es in der offiziellen Mitteilung weiter. Die autoritäre Regierung von Daniel Ortega erhöhte in den vergangenen Wochen den Druck auf die katholische Kirche. Wie das sonst noch geschah, berichtet Jenny Barke.
Unerbittlich prügelt die Polizei auf Frauen ein, schubst sie aus einem katholischen Radiosender in Matagalpa, nördlich der nicaraguanischen Hauptstadt Managua. Nur eine Szene von vielen vergangene Woche. Die sandinistische Regierung von Daniel Ortega hat 9 katholische Radio- und 3 katholische Fernsehsender des Landes geschlossen. Sie wirft den Sendern vor, sie ohne Lizenz betrieben zu haben. Der im Exil lebende Investigativjournalist Carlos Fernando Chamorro sieht in der Schließung einen anderen Grund. Eigentlich erleben wir hier ein Attentat der Meinungs- und Pressefreiheit. Auch die Europäische Union verurteilt die Schließung der Sender als willkürlich. Die Verfolgung der katholischen Kirche in Nicaragua wird immer extremer. Neben abgeschalteten Medien muss sie nun auch Attacken und Überfälle auf Gottesdienste fürchten. Ein Bischof steht unter Hausarrest. Vizepräsidentin Rosario Morillo sieht sich im Recht, wirft den Geistlichen Hassverbrechen gegen die Bevölkerung vor. Die Schließungen der kleinen katholischen Lokalmedien stellen den jüngsten Höhepunkt der repressiven Politik des Machthaber-Ehepaars Ortega Morillo dar. Immer enger ziehen sie die Schlinge um Regierungskritiker. Sie werden schikaniert, inhaftiert und getötet. Bereits 1000 Nichtregierungsorganisationen sind dieses Jahr verboten worden. Es bleibt die Kirche, die seit Jahren die autokratischen Gebaren kritisiert und verfolgten Schutz bietet, sagt Menschenrechtsaktivistin Marta Patricia Molina. Die Priester und Bischöfe stellen sich auf die Seite des Volkes. Sie sind von der Kanzel gestiegen, haben die Türen ihrer Kirchen geöffnet und ihre Stimme gegen die Gewalt und für das Ende der Repression erhoben. Diese Kraft wolle Ortega zerstören, bestätigt die nicaraguanische Menschenrechtsaktivistin Wilma Núñez. Die einzige prophetische und glaubhafte Stimme, die von 80-90% der Nicaraguaner akzeptiert wird, ist die Stimme der Kirche. Machthaber Ortegas Ziel ist es, an der Macht zu bleiben, und die Kirche ist ihm dabei ein Dorn im Auge. Verfolgen, bedrohen, zum Schweigen bringen. Das System in Nicaragua diene inzwischen auch anderen mittelamerikanischen Staaten zum Vorbild, warnt die Menschenrechtsaktivistin Ana María Méndez Dardón. Man kann sehr viele Parallelen erkennen. In El Salvador hat Präsident Nayib Bukele begonnen, die Justiz zu übernehmen. Da gibt es keine juristische Unabhängigkeit mehr. Und in Guatemala folgen sie ebenfalls exakt dem gleichen Playbook wie in Nicaragua. Jüngst wurde in Guatemala der hochdotierte und bekannte Journalist José Rubén Zamora verhaftet. Der Vorwurf? Geldwäsche. Ein Grund, den auch Nicaragua oft nenne, um Widersacher mundtot zu machen, so Méndez. Ihrer Meinung nach gibt es nur einen Ausweg aus der Diktatur in Nicaragua. Es müssen diplomatische Korridore geschaffen werden, um die grundsätzlichen Debatten zu führen und die dringenden humanitären Fragen zu klären, zum Beispiel das Thema der politischen Gefangenen. Es muss Raum geschaffen werden für humanitäre Verhandlungen in Nicaragua. Es wäre eine Alternative zu Wirtschaftssanktionen. Denn die treffen nicht nur die autoritäre Regierung, so Méndez, sondern auch die einfache Bevölkerung. Schon jetzt lebt mehr als die Hälfte der Nicaraguaner unter der Armutsgrenze.
Angriff auf die Kirche, Nicaraguas letzter Hort der Opposition, wird mundtot gemacht. Ein Beitrag von Jenny Barke. Im deutschen Parlament läuft derzeit eine wichtige ethische Debatte rund um die sogenannte Suizidassistenz, also um die Frage, wie und unter welchen Umständen sterbewillige Menschen Hilfe bei einem Suizid in Anspruch nehmen können. Dem Bundestag liegen derzeit 3 Gesetzentwürfe vor, die bereits in erster Lesung im Juni debattiert wurden und nun in den Ausschüssen weiterverhandelt werden. In den christlichen Kirchen gab es jahrhundertelang ein Suizidverbot, doch wird das heute sehr viel differenzierter bewertet. In der evangelischen Kirche und in der evangelischen Diakonie gibt es sogar Stimmen, die möchten, dass auch in evangelischen Einrichtungen später die Möglichkeit eines assistierten Suizids regelhaft angeboten wird. Doch ist auch hier ein Ende der Debatte innerkirchlich noch nicht in Sicht. Mein Kollege Michael Hollenbach hat einmal bei Juden und Muslimen nachgefragt, welche religiösen Werte für sie in dieser Debatte eine Rolle spielen und ob es dort eine einheitliche Position gibt.
Wir haben ein Selbsttötungsverbot, das heißt Selbsttötung und damit auch Verlangen auf Selbsttötung wird moralisch eindeutig abgelehnt,
sagt die islamische Religionswissenschaftlerin Fatma Edinli. Dieses Suizidverbot wird auch theologisch begründet.
Unter den muslimischen Gelehrten besteht die Einsicht, dass Gott das alleinige Recht hat, den Todeszeitpunkt zu bestimmen.
Auch im Judentum gibt es klare Positionen zum Suizid, sagt der Frankfurter Mediziner Leo Latasch. Er ist Mitglied im Direktorium des Zentralrates der Juden.
Im Judentum ist das Leben etwas Geliehenes, noch nicht mal Geschenktes, sondern Geliehenes. Und deshalb zum Beispiel ist ja Suizid per se eigentlich nicht erlaubt, weil sie vergreifen sich an was, was ihnen gar nicht gehört, sondern was ihnen nur geliehen ist.
Trotz dieser eindeutigen Vorgaben, meint Leo Latasch.
Ich glaube aber sehr wohl, dass der Mensch das Recht haben muss, das Ende seines Lebens zu bestimmen.
Im Judentum gäbe es unter den Rabbinerinnen und Rabbinern keine einheitliche Festlegung zum assistierten Suizid. Unumstritten sei lediglich die Ablehnung der aktiven Sterbehilfe. Zugleich sei die Würde des Menschen ein zentrales Kriterium. Menschen, die beispielsweise an Krebs erkrankt und austherapiert sind, nur eine geringe Lebenserwartung haben und unter Schmerzen leiden, deren Leben müsse man nicht verlängern. Das wird im Islam durchaus anders betrachtet.
Krankheit und Leiden wird eher als Prüfung Gottes angesehen aus der islamischen Sicht.
Wenn jemand so schwer krank oder schwere Probleme hat, dann sollte er nicht sterben wünschen, sondern dem Gott bitten um Hilfe und Unterstützung, das ihm eine Erleichterung bringt.
Aber spielen bei den Musliminnen und Muslimen hierzulande diese religiösen Vorschriften am Lebensende überhaupt noch eine Rolle? Ja, sagt der Onkologe und Palliativmediziner Muhammad Suhai Safa Al-Halabi.
Aus meiner Erfahrung, die Menschen in solchen schwierigen Situationen kehren sie in ihren Wurzeln. Und die Glaube und Religion spielt eine wichtige Rolle. Und ein schwer kranker Mensch, gerade ein Muslim, möchte keine Sünde am Ende seines Lebens gehen.
Das sieht Emine Oğuz etwas anders. Sie ist Geschäftsführerin des deutsch-türkischen Islamverbandes DİTİB in Hannover. Sie hält nichts von rigorosen religiösen Vorschriften.
Das muss man im Einzelfall betrachten. Und das ist dann auch sehr individuell, wie die Familie reagiert. Es kann natürlich sein, dass die Familie dann halt sich für einen assistierten Suizid entscheidet. Vielleicht ist es auch für sie der beste Weg. Und da versuchen wir uns nicht anzumaßen, darüber zu urteilen, also ob jetzt jemand eine Sünde begangen hat oder nicht.
Das klingt nach einer ähnlichen Entwicklung wie beispielsweise im Katholizismus. Strenge moralische Vorgaben, aber in der jeweiligen Situation entscheidet das Individuum möglicherweise dann doch ganz anders.
Das Leben nur geliehen, Sterbehilfe aus der Sicht von Judentum und Islam, ein Bericht von Michael Hollenbach. Die beiden großen Kirchen in Deutschland kämpfen mit einem enormen Mitgliederschwund. Die Zahl der Gemeindemitglieder sinkt, viele Gottesdienste werden nur noch von wenigen Gläubigen besucht und die Folge ist, immer mehr Kirchen stehen leer und werden entweiht. Die katholische Kirche in Remsfeld in Hessen ist eine von diesen Kirchen. Jahrelang dem Verfall preisgegeben, kommt aber jetzt neues Leben in die Mauern. Elisabeth und Christoph Felber haben das Gotteshaus gekauft und umgebaut. Rainer Janke hat sie im ehemaligen Gotteshaus besucht.
Das Gotteshaus aus den 50ern erstrahlt in hellem Weiß. Alles ist renoviert und frisch gestrichen. Das war in den letzten Jahren anders. Das Gebäude verfiel zusehends. Denn weil keine Gläubigen mehr kamen, wurde das Gotteshaus vor 10 Jahren geschlossen und entweiht. Jetzt haben Elisabeth Felber und ihr Mann St. Elisabeth gerettet.
Wir finden, dass so ein schönes Gebäude mit so vielen Erinnerungen erhalten bleiben muss. Und ja, und dann kam diese Idee halt irgendwann mit dieser Event-Location, weil wir haben immer schon gern für Freunde und Bekannte gekocht und machen das mit viel Herzblut und mit viel Freude.
Und so nahmen die beiden allen Mut und noch mehr Geld zusammen, kauften das Kirchengebäude und bauten es um zu einem Ort zum Feiern, aber auch zur Einkehr. Und so entstand etwa in der ehemaligen Sakristei ein Thekenbereich.
Ja, der Pfarrer hat sich umgezogen und dann hat er sich umgedreht und hat sich hier vorne an seinem Pult auf den Gottesdienst vorbereitet. Jetzt ist hier eine Bar entstanden.
Und hier wird eben nun gezapft. Angemessen gefeiert wird im Kirchenschiff, das ist fast original erhalten.
Das war unser Bestreben, dass wir den sichtbaren Erhalt der Kirche auch nach unserer Sanierung zeigen. Wir haben also die alten Fenster, hier links sichtbar noch den alten Altar und haben dann diverse Bilder aus anderen Kirchen erwerben dürfen.
Wir steigen die Holztreppe nach oben auf die ehemalige Empore.
Die Empore haben wir umgewandelt in eine Lounge. Das heißt, hier soll man sich in aller Ruhe entspannen können. Und dann kann man übergehen in den ehemaligen Glockenturm, der man auch entspannen kann.
Viel ist in und um das alte Kirchengebäude in den letzten 1,5 Jahren passiert. Aus dem Schandfleck ist ein Schmuckstück geworden. Und das finden auch die Nachbarn.
Ich finde das eigentlich ganz gut, weil es war ja am Anfang ziemlich verfallen. Plötzlich wird es wieder hergerichtet und es ist eigentlich recht gut, dass es wieder so geworden ist.
Und wenn das ehemalige Kirchengebäude ein Ort zum Feiern und gleichzeitig zu einem Ort der Stille und Einkehr werden kann, dann haben Christoph und Elisabeth Felber alles richtig gemacht.
Und da finden wir diese Kirche hier als Bindeglied für Leute, die jetzt am Zweifeln sind, dass die einfach hierher kommen und hier verweilen und ein bisschen zur Ruhe kommen und vielleicht über das eine oder andere nachdenken.
Die Kirche als Event-Location. Ein Ehepaar kauft ein altes Gotteshaus und macht was draus.
HR-Info. Himmel und Erde.
Pilgern, das ist für viele Menschen abenteuerlich und aufregend, für andere auch gefährlich und etwas unheimlich. Und wenn Pilger noch mehr im Gepäck haben als nur spannende Geschichten, dann werden diese Menschen zum Hingucker, beziehungsweise im Fall von Anja Backer auch Hinhörer. Die Musikerin ist gerade auf dem Weg von Irland nach Jerusalem und mit dabei hat sie eine Wanderharfe. Saskia Klingelschmidt berichtet.
Anja Backer spielt die Harfe. Nicht im großen Konzertsaal, sondern dort, wo sie möchte. Und diese Woche eben mal in Frankfurt. Die Niederländerin pilgert von Irland nach Israel. Mit dabei ihre Wanderharfe. Und die hat Gewicht.
7 Kilo. 7 und dann die Tasche darum ist 3,5. Und dann noch meine Sache. 7 Kilo und dann noch das Essen und dann...
Die Harfe ist ungefähr die Hälfte kleiner als normale Harfen. Anja Backer trägt sie mit besonderen Gurten auf dem Rücken nach Jerusalem. Das ist ihr Ziel. Zwischendurch spielt sie Harfe und trifft Menschen, die das richtig gut finden.
Ja, wir haben darüber gesprochen und da haben wir gedacht, können Sie spielen in diesen Messen? Da sind 2 Kinder, die wurden getauft. Ja, kannst du das schaffen? Ist das nicht zu viel? So, ich habe gesagt, ja, aber natürlich, ich schleppe ein Harfe rund die Welt. So, natürlich, ich will jeden Tag spielen.
Da sie jeden Morgen loszieht, ist nicht immer klar, ob und wo die 53-Jährige am Abend eine Bleibe bekommt. Aber das macht die Reise ja auch interessant.
Ich hatte keinen Platz in Frankfurt zu bleiben. Und da war ich in Köln angekommen. Da kenne ich eine Frau und die ist hier aufgewachsen. Und dann hat die Eltern gehört, dass ich nach Jerusalem laufen will. Und die hat gesagt, aber natürlich, die will ich kennenlernen, die kann hier kommen.
Und die Harfe hat sie immer gut verstaut dabei. Ihr Pilgerziel ist klar, aber warum denn ausgerechnet Jerusalem?
Ich hatte eine Geschichte gehört von einer Gruppe Männern, die im Mittelalter mit ihren Harfen nach Jerusalem gegangen sind, auf dem Kreuzweg. Was, dass ich die Frau bin, die die Harfe nach diesem Platzen bringt.
Pilgererfahrungen hat Anja Backer auch. Schließlich ist sie ja auch schon nach Santiago de Compostela und nach Rom gepilgert. Jetzt ist Israel dran.
Ah, das schaffe ich in 12 Monaten. Jetzt bin ich 4,5 Monate unterwegs. Ich denke, dass das braucht 15 zu 18 Monaten. Ich hoffe, da nächsten Sommer zu sein.
Und wer die Harfistin trifft, darf sie ruhig ein bisschen unterstützen, vielleicht mit einem Bett in der Nacht oder etwas Geld für die Reise. Die finanziert sie durch ihr Erspartes und durch Spenden.
In 18 Monaten zu Fuß von Irland nach Jerusalem, das ist schon eine stattliche Pilgerreise und dann noch mit einer Harfe auf dem Rücken. Das Pilgern ist ja bekanntlich die älteste Form des Reisens. Und das Unterwegssein ist dem Christentum und noch einigen anderen Religionen eigentlich zutiefst eingestiftet. Im Fall des Christentums geht diese Religion auf einen Wanderprediger zurück, auf Jesus von Nazareth. Meine Kollegin Daniela Baumeister hat einmal ausführlich mit dem Frankfurter Kapuziner Bruder Paulus der Witte darüber gesprochen, wie stark dieser Gedanke des geistlichen und auch des tatsächlichen Unterwegsseins das Christentum bis heute prägt.
Es prägt sie unbedingt, weil Jesus selber als Mensch geworden ist von Gott her, damit die Menschen bei ihm menschlicher werden. Und ich glaube, das größte Hindernis des menschlichen Kontaktes miteinander ist, dass wir einfach Häuser bauen, Grenzen aufbauen, uns auseinandersortieren, Gruppen bilden. Und da ist die Menschwerdung Jesu für diese Religion vor allen Dingen die Botschaft, das menschliche Zuhause ist im Herzen. Und wenn die Herzen sich zusammentun, dann kann passieren, was will.
Das ist dann was Zeitloses. Also dieses Unterwegssein ist wesentlich fürs Christentum, aber nicht nur in der damaligen Zeit?
Nein, nicht nur in der damaligen Zeit. Erstens gibt es ja auch andere Religionen, in denen die Wanderer unterwegs sind. Wenn man nur an den Hinduismus denkt oder auch an Gautama Buddha, der war immer unterwegs. Mahatma Gandhi ist ganz groß als Pilger unterwegs. Und natürlich die großen Heiligen, Franziskus von Assisi, die Apostel sind unterwegs gewesen. Das Unterwegssein prägt eigentlich die Christenheit bis heute, bis dahin, dass ein neuer Pastor in die Gemeinde kommt. Der muss auch unterwegs sein und da wieder heimisch werden. Andere ziehen da weg, müssen woanders wieder zu Hause sein und finden dann in einer Kirche so eine Art steinernes Zelt, das sie daran erinnert, wir sind bei Gott behauste, auch dann, wenn wir unterwegs sind.
Es ist ja nicht ganz so einfach. Also die Menschen, die Jesus gefolgt sind, die hat er dann auch losgeschickt zu predigen, zu missionieren. Und sie sollten dabei nichts mitnehmen, kein Geld und kein zweites Gewand. Was steckt hinter dieser Anweisung?
Die Jünger sollten unterwegs sein als Menschen, die angewiesen sind auf die Mithilfe der Mitbürgerinnen und Bürger, die da und sie treffen werden und gleichzeitig ein Zeugnis davon geben, dass sie tatsächlich nichts besitzen wollen. Und von daher muss man auch keine Angst haben, dass die irgendwas vom Besitz anderer wegnehmen. Dieses Angewiesensein auf andere, das ist ja eine grundlegende Wahrheit im menschlichen Leben. Man kann noch so ein schönes Haus haben, eine große Wohnung. Man braucht einfach gute Nachbarn, gute Freunde, gute Mitmenschen. Und das wird man am besten mit denen leben können, wenn man sich auch mit ihnen mal auf den Weg macht. Das muss ja nicht gerade eine Biertour sein, aber ein schöner Spaziergang mit den Nachbarn oder den Verwandten, den Freunden. Das schweißt zusammen außerhalb der Dinge, die man besitzt. Und dann merkt man tatsächlich, wirklich zu Hause ist man nur mit dem Herzen.
Ist denn der Geist des Unterwegsseins tatsächlich noch im Christentum? Also wenn man jetzt mal auf die großen Kirchen schaut oder die prächtigen Bischofssitze, eine Religion der Immobilien und der Sesshaften?
Ich glaube, das kennt jeder ja von sich aus. Sobald man von einer guten Pilgerschaft nach Hause kommt, hat man sich was mitgebracht und hängt dann das Wohnzimmer damit voll, stellt sich was in den Garten und die Kirche ist schon 2000 Jahre unterwegs. Da gab es natürlich sehr unterschiedliche Interpretationen, wie man dieses Unterwegssein am besten darstellt, dass der Kölner Dom ein Zelt sein soll. Und Pilgerzeichen, ja, wer glaubt das heute noch? Tatsächlich, das kann man missverstehen. Und auch die Kirche heute ist ja in einem Prozess, in dem sie spürt, dass das, was sie hat, genau sie trennt von den Menschen, die vielleicht Gott suchen würden in der Kirche, ja, wenn sie nicht so viel hätte. Hier ist also ein großer Wandlungsprozess in Gang und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Kirche auch lernen, neu wieder uns auf den Weg zu machen, die toten Hüllen zu verlassen, lebendige kleine Zellen aufzubauen und dann das zu tun, was alle Institutionen erleben, sobald Menschen sich zusammentun. Irgendwann brauchen sie dann wieder eine Mauer, eine Satzung oder irgendwas, damit sie zusammenbleiben können.
Gibt es überhaupt noch christliche Wanderprediger?
Ja, selbstverständlich, mich zum Beispiel. Was bin ich denn anderes? Ich habe hier in Frankfurt kein eigenes Haus. Das Kloster gehört uns hier nicht. Und ich wohne in einem Zimmer, das ich nicht eingerichtet habe. Mein Schreibtisch, ja, da stehen ein paar Sachen drauf, aber letztlich gehören sie mir auch nicht. Und wir werden versetzt, wir gehen an andere Orte. Das machen die Ordensleute vor, schauen sich die vielen indischen Schwestern an, die hier in der Altenpflege in Frankfurt tätig sind. Und am Ende, ich meine, was ist Frankfurt für eine andere Stadt als eine Frank von lauter Wanderchristen oder auch natürlich Muslime oder auch andere andere Menschen, die einfach miteinander hier eine neue Gemeinschaft bilden. Und das ist ja die tiefste Hoffnung dieses Unterwegsseins und des Wanderradikalismus, auch des Christentums, dass Menschen eben sich nicht auf das verlassen, was sie haben, sondern was sie unterwegs einander zu geben vermögen.
Wenn Sie sagen, dieses Zimmer, aber da können Sie ja wenigstens abends die Tür hinter sich zumachen. Wie wichtig ist das für Sie, dass Sie dann auch mal eben nicht unterwegs sind, sondern Ihren eigenen Raum haben?
Ich glaube, es braucht in jedem Leben so etwas wie einen Rhythmus von unterwegs sein und zu Hause ankommen. Bei mir ist es so, dass mein Zimmer von einem Schlüssel abgeschlossen wird, den die anderen auch haben. Mit deren Generalschlüssel können sie auch bei mir rein. Ich bin also tatsächlich ein unabgeschlossener Mensch. Das genieße ich auch. Wenngleich natürlich auch einen Sicherheitsdienst haben, der dann unbefugten Zutritt hier wieder nachts auch verhindert. Also es ist immer so ein Suchen nach Offenbleiben, aber auch Sicherheit haben. Und da braucht es einfach wie das Herz auch, diesen Herzschlag, der das Blut ausströmt, und das muss auch wieder heimkommen können. Und wenn es da einen guten Rhythmus gibt von Besitzen und Festsitzen und einen Stuhl haben und ein Bett und gleichzeitig aufstehen und rausgehen und unterwegs sein, dann glaube ich, hat man einen sehr guten und gesunden Lebensrhythmus gefunden.
Sie arbeiten ja viel für Nicht-Sesshafte. Jeden Morgen kommen über 200 Obdachlose zum Frühstück zu Ihnen. Menschen, die aus Not unterwegs sind. Was lernen Sie von denen?
Unsere Obdachlosen, die zu uns zum Frühstück kommen, sind unsere großen Lehrmeisterinnen und Lehrmeister, weil sie es gelernt haben, sich mit dem Wenigen, was sie noch haben, untereinander zu vergeschwistern. Und gleichzeitig lernen die auch diese große Not, dass je weniger jemand hat, umso größer kann der Neid auch werden. Denn man darf das alles jetzt nicht nur schönreden. Aber wenn sie mit bedürftigen Menschen sprechen, die es angenommen haben, dass sie im Moment in dieser Krise sind, dann lernen sie, was eine geöffnete Hand ist, was eine Bereitschaft ist, sich beschenken zu lassen, was eine Bereitschaft ist, sich raten zu lassen. Und dann müssen auch obdachlose Menschen lernen. Und wir lernen mit ihnen gemeinsam eine Kultur des Miteinanders, weil ja im Grunde genommen jeder in seinem Leben obdachlos gemacht wird. Also was ist Corona anders als eine große Obdachlosigkeit? Und wenn Sie an Ihre Kollegen vom RBB denken, die fühlen sich gerade auch ziemlich obdachlos, wenn man das alles sieht, was da so läuft. Also wir haben in der Politik und viele Dinge, wo Menschen sagen, da bin ich nicht mehr zu Hause. Und dann eben zu spüren, ja, wir sind nie ganz zu Hause. Wir müssen immer wieder aufbrechen und unterwegs sein. Das lerne ich von meinen Obdachlosen. Das ist möglich und man findet da auch neue Freunde.
Unterwegs sein als spirituelle Haltung, Bruder Paulus der Witte über das Leben in der Nachfolge eines Wanderpredigers. Das Gespräch führte Daniela Baumeister. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Augustsonntag.